die Zeit, die man hat, die kann ich halt nur einmal verbringen. Und da kann ich mir überlegen, verbringe ich das in einem Job, der vielleicht okay ist, im schlimmsten Fall aber mir eigentlich nicht gefällt, wo ich immer schon darauf warte, dass Feierabend ist, damit ich irgendwas anderes machen kann. Mir aber da bewusst zu machen, wie viel Zeit ich dort eigentlich verliere und Zeit, die mir keiner zurückgibt. Oder verbringe ich meine Zeit mit etwas, was ich wirklich mag, wo ich hinterstehe, wofür ich brenne, was ich umsetzen möchte, woraus ich Glück ziehe. Ich glaube, da kann Gründen ein super Weg sein.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, herzlich willkommen zum fürgründer.de Podcast. Heute mit zwei Premieren. Einerseits als Videopodcast und andererseits ist Helge zu Gast. Helge ist Mitgründer von fürgründer.de. Also ich kenne ihn schon super lange, seit 15 Jahren. Ja, machen wir das hier. Und das Team hatte einen super Einfall. Mensch, setzt euch doch mal gemeinsam vor die Kamera und sprecht über diese 15 Jahre gemeinsam als Unternehmer. Und das tun wir heute. Und gleichzeitig haben wir noch gefragt, ist 2026 eigentlich ein Jahr zum Gründen oder soll ich lieber nicht gründen? Und wir haben 7 Argumente zusammengetragen, warum du nicht gründen solltest. Oder vielleicht doch gründen solltest. Also, auf geht's. Helge, hallo.
Hallo, René.
Schön, dass wir die Zeit gefunden haben, einfach mal über so ein Herzensthema von uns zu reden. Gründen. 2026 und eigentlich hat man schon seit Jahren das Gefühl, keiner will mehr gründen. Gründerzahlen sind rückläufig. Was denkst du darüber?
Ja, René, ich meine, gründen, das ist eine Lebensentscheidung. Das hat, glaube ich, nichts mit der Zeit zu tun. Das ist, wie gesagt, eine Grundsatzentscheidung.
Wann hast du das erste Mal gegründet?
Da war ich 18.
Oh, das ist aber früh.
Naja gut, wenn du es richtig nimmst, fing es ja schon in der Schule an, aber wir wollen ja nicht über mich reden. Also ich habe auf dem Schulhof schon Geschäfte gemacht.
Wir haben ja 2010 gemeinsam gegründet, das ist also auch schon über 15 Jahre her.
16. Lebensjahr.
16. Lebensjahr jetzt. Lass uns mal beleuchten, was es eigentlich so für Top-Gründe gibt, nicht zu gründen und ob die valide sind. Fang du mal an mit Grund Nummer 1.
Gut, da haben wir hier Wirtschaft und Unsicherheit.
Das ist ein wichtiges Thema, man hört das viel. Auf der anderen Seite, du blickst ja auf ein bisschen mehr Lebenserfahrung zurück. War es denn jemals sicherer?
Nee. Also ehrlich gesagt, wenn man sogar mal die Geschichtsbücher wälzt, würde ich sagen, die Zeit war noch nie so gut wie heute. Es gibt ja auch diese vermeintliche Sicherheit noch nicht so lange. Das heißt, so feste Jobs, die so eingebettet sind, wie sie momentan vorzufinden sind. Fachkräftemangel überall, sage ich mal, ist umgedreht. Es ist keine Arbeitgeberkraft mehr, sondern die Arbeitnehmer bestimmen quasi, wo es lang geht. Von daher würde ich sagen, ist für mich kein Argument.
Ich habe ja selber mit dem Gründungszuschuss damals gegründet, also aus der Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, dass 2011, 2012 dann im Endeffekt eigentlich auch, war es die Finanzmarktkrise damals, aber auf jeden Fall ging es da auch nochmal abwärts und wir hatten hohe Arbeitslosenzahlen.
Genau, das war dann sozusagen die Nachwehen der Finanzkrise 2007, 2008, kam ja dann die Eurokrise 10, 11. Das war schon mitten im Krisenmodus.
Genau, also eigentlich fast wie heute.
Ja, unsere Altvorderen vor 100 Jahren, die waren Tagelöhner. Oder vor 200 Jahren war es ja noch schlimmer. Also da wusste man ja gar nicht von Hand im Mund, wie man leben sollte. Also ich weiß nicht, was von Unsicherheit hier zu reden ist. Es ist nicht mehr so kommod. Die Rahmenbedingungen sind sicherlich schwieriger. Das ist alles nicht von Hand zu weisen. Aber im Sinne von Existenzängsten, von ich sterbe, ich verhungere, ich werde obdachlos, das ist ein weiter Weg.
Ja. Und eigentlich sind ja Krisen auch immer eine Chance, etwas besser zu machen. Und voll durchzustarten.
Unbedingt, das unterschreibe ich. Das gibt natürlich auch Innovationskraft. Insbesondere auch, wie gesagt, Fachkräftemangel. Man muss effizienter werden. Du musst quasi produktiver werden, um allen im Stand zu halten. Die Bedingungen, ja, wie gesagt, da kommt es wieder darauf an, was mache ich. Aber um allen gerecht zu werden, ist es sicherlich etwas, was heutzutage eigentlich positiv zu werden ist.
Ja. Dann schauen wir uns mal Grund Nummer 2 an. Bürokratie nervt.
Ist ein Bremsklotz, würde ich sagen. Aber kein Gründungsverbot.
Ich glaube, als wir gegründet haben, Gewerbeanmeldung, ein Tag erledigt, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, ist sicherlich ein bisschen umfangreicher, ging dann aber auch und dann stand die GbR. Und im Wesentlichen ist eigentlich in diesen letzten 15 Jahren nur noch ein Amt dazu gekommen, nämlich das Transparenzregister, wo man dann GmbHs und UGs und so weiter noch melden muss. Aber bei den großen Gründungsschritten ist eigentlich nichts dazu gekommen. Kann natürlich in Restaurants und so weiter, da habe ich natürlich ein paar Hygienevorschriften.
Naja, wie gesagt, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ne? Oder wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Am Ende des Tages ist es, wie gesagt, ein Bremsklotz, kein Verbot. Du hast dafür viele, viele Dinge, die jetzt anders laufen, die leichter laufen. Du hast mehr Tools zur Verfügung. Es nervt, aber das war's auch.
Ja.
Also wir können das darüber unterhalten, ob das nicht eventuell besser wäre, hier und da was zu streichen. Ja, das ist gar keine Frage. Es würde sicherlich die Sache einfacher machen. Aber als Grund zu sagen, es ist für mich jetzt nicht mehr möglich zu gründen, weil Bürokratie da ist.
Dann wäre nämlich die Frage, wie stark ist der Wunsch, tatsächlich was zu machen? Wie groß ist der Traum? wenn mich das bisschen Bürokratie schon ausbremst, weil das, was hindert oder das, was herausfordernd ist, kommt ja eher danach, den ersten Kunden zu gewinnen.
Du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich finde, Gründen ist eine eindeutige Lebensentscheidung. Das ist ein Lebensmodell, ja. Und das ist natürlich von vielen, vielen Dingen wie so ein Leben, geht ja auch nicht linear irgendwie nach vorne, sondern es ist eine Wellenbewegung und es ist gefährlich. Ja, vom ersten Atemzug an sind wir mit dem Tod bedroht. Wenn ich mich dafür entscheide und sage, ich möchte einfach für mich wirksam sein und ich möchte gestalten und ich möchte entscheiden, wann ich was und warum ich was mache, dann ist das Gründen, egal wann, in welchen Rahmenbedingungen du dich bewegst, eine sinnvolle Sache.
Ja, eine Bürokratie, kein Grund dagegen. Haben wir noch einen Grund?
Das zahlt fast darauf ein, was ich gerade gesagt habe. Der dritte Grund hier wäre Work-Life-Balance und unbezahlter Urlaub.
Ja, schwieriges Thema, diese Work-Life-Balance. Gerade auch mit unserem Superkanzler, der ja das Thema gerade durchs Dorf treibt. Ich glaube, aus der Erfahrung, wir können halt festhalten, gründen und ein Unternehmen aufbauen ist halt kein Spaziergang. Es ist schon anstrengend. Es ist aber, glaube ich, die Frage, wie man diese Anstrengung nimmt. Und das, was man die betrachtet. Wenn man sie als lästig betrachtet, dann sollte ich wahrscheinlich auch nicht gründen. Aber wenn ich halt zum Beispiel auch ein guter Klavierspieler werden möchte, dann muss ich halt auch üben.
Streitgespräch ist für uns beide sicherlich schwierig bei dem Thema. Ich denke auch, Work-Life-Balance ist etwas, mit dem ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann. Hm. Ich hatte das heute mit unserer Personalabteilung. Ich habe Urlaub genommen, als ich zum Arzt gegangen bin. Sie meinte, das war nicht richtig. Aber am Ende, weil es mir auch egal ist, ich sage, welchen Urlaub meinst du? Und dann, du musst ja Urlaub nehmen, bist zum Erholen da. Dann habe ich gesagt, ja, mein ganzes Leben ist Urlaub, weil ich die Arbeit nicht als Belastung empfinde. Und ich auch nicht irgendwie mit einem Maßband da sitze und in meinem hohen Alter rechne, wann ich in Rente gehen darf. Das ist für mich keine Option. Es hat auch nichts mit meiner Lebensgestaltung zu tun. Und ja, ich denke, wie jemand, der intrinsisches Interesse hat und sagt, ich will was machen in meinem Leben, ich will was gestalten, für den sollte das eigentlich jetzt nicht so schmerzhaft sein. Und natürlich, nicht jeder Tag ist einfach und nicht alles geht von der Hand. Ja, und ich gestalte auch meine Tage so, dass ich die Dinge, die mich nerven und die schwierig sind, als erstes mache. Und der Rest des Tages fühlt sich dann wieder leicht an. Von daher, Work-Life-Balance, unbezahlter Urlaub ist ein Fakt. Und wer Arbeiten von seinem Leben trennt, für den ist Gründen tatsächlich vielleicht auch nicht der richtige Weg.
Vielleicht aber eine spannende Statistik. Freelancer wurden befragt, die im Schnitt 8 Stunden mehr arbeiten pro Woche. Wie zufrieden sie damit ihrer Work-Life-Balance sind. Und interessanterweise haben 75% der Befragten gesagt, dass sie zufrieden sind mit ihrer Work-Life-Balance. Was das unterstreicht. Ne? Obwohl es mehr ist, fühlt es sich viel besser an.
Ja gut, ich kann ja da auch nur von mir reden. Ich bin ja immer jemand, der sehr unruhig ist und so dieses Ausruhen an sich nicht kennt, weil, wie gesagt, ich das jetzt auch nicht so brauche in meinen Augen. Also wenn ich das habe, manchmal wünsche ich mir mal so einen Tag Langeweile, aber wenn ich dann so da sitze nach 10 Minuten, dann ist das schon zu viel, da muss ich schon wieder was machen. Ich habe ja doch auch ein sehr zeitintensives Hobby und nämlich auch Wochenende unterwegs und so weiter. Also deswegen, für mich ist das tatsächlich mit Work-Life und ja, ich kann es gar nicht fassen. Also klar, ich verstehe jeden, der irgendwie eine Tätigkeit macht, die er gar nicht machen möchte, dass er da vielleicht auch auf die Uhr guckt, wann ist endlich Feierabend. Das ist sicherlich ein valider Punkt. Und wenn man dann vielleicht noch ein Hobby hat, im Tennisclub noch irgendwie eine große Hausnummer ist, dann will man da vielleicht hin, ja. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wer es entscheidet zu tun, der sollte da eigentlich diese Forderung nicht stellen oder dieses Hindernis nicht sehen.
Ja, vor allen Dingen, weil es halt viel mit Leidenschaft zu tun hat. Und insofern, wenn man macht das, was ihr machen wollt, dann ist das mit der Work-Life-Balance auch nicht so das Problem. Ja, Grund Nummer 4 ist spannend, vor allen Dingen, wenn ich dich, wenn ich das so sagen darf, anschauen darf. Ich bin zu alt zum Gründen.
René, was soll ich denn dazu sagen jetzt? Jedes Alter hat seine Prinzessin. Und Alter ist beim Gründen mir wohl kein Hindernis. Im Gegenteil, du bist ruhiger, hast mehr Erfahrung, bringst Netzwerke mit. Das ist eher ein Wettbewerbsvorteil. Und ich sag mal so, es gibt tatsächlich ein paar gute, gute, große Gründer, die über 40 waren, 50, 70. Ich glaube, dieser, OVB oder so, sondern Vermögensverwaltung aus Frankfurt, der war 70, als er gegründet hat. Pohl, glaube ich, hieß der. Dann dieser, glaube ich, von McChicken hier, KFC oder was, keine Ahnung. Ich bin mit Fast Food nicht so vertraut. Ich weiß aber, dass der auch über 40 erst sein Imperium aufgebaut hat. Also der war über 40, als er gestartet ist, mit diesen Unterfangen Hähnchen irgendwie in die Fritteuse zu werfen. Ja, und wir wissen, glaube ich, dass er nicht unreich geworden ist und hat auch 90 Jahre geschafft, trotz so vieler Arbeit und ohne Work-Life-Balance.
Können wir also auch abhaken?
Würde ich sagen, ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich habe es ja gerade ausgeführt, dass das im Gegenteil ist ja auch wieder alles relativ, ne? Ja. Hier haben wir noch einen Grund. Die Bank gibt mir kein Geld.
Hört man häufig, weil natürlich das Thema Bank erstmal so ein Buch mit 7 Siegeln ist für viele Gründer. Aber, und da kommen wir zu einer Videoserie, die du ja gedreht hast, wo du unterwegs bist, selbst Menschen wie der Sascha, Brotsommelier und Bäckereiinhaber, sind zur Bank gegangen und haben das Geld bekommen. Erzähl mal.
Ja, also jetzt in dem Fall ist ja diese Alles-Volltreffer-Serie, da habe ich ja schon einige abgedreht. Die hatten alle kein Problem, an Geld zu kommen am Ende. In dem Fall Sascha, den er erwähnt hat, der hat es ja aus unserem Netzwerk, dem Markus Hübner als Berater, der mit ihnen zur Bank gegangen ist. Und er selber sagt ja auch, ohne die Hilfe von Gründer bzw. Markus / hätte das jetzt nicht geklappt, er hätte das alleine nicht so gewoppt. Aber die Möglichkeiten gibt es ja. Und das ist ja genau das, was ich, ist meiner, jetzt wieder das Alter, die Erfahrung, ist meiner Historie sagen kann. Diese Form von Business Angels, VC-Geld, Fördergeld, Finanzierungssachen wie Crowdfunding, Crowdinvesting, das sind alles Themen, die gab es vor 20 Jahren noch gar nicht. Meine erste Gründung, die ist ja nun mittlerweile auch schon, mein Gott, ich kann gar nicht rechnen, 30, 40 Jahre her. Bin ja schon uralt, ja, es ist genau 39 Jahre her, das erste Mal gegründet habe. Da war vielleicht Friends and Family in Finanzierungsoption, ja, und Bootstrappen, ja, oder eben die Bank hat ja gesagt, die Option gab's. Und das hat trotzdem die Leute ja nicht abgehalten zu gründen, also mich nicht. Und ich weiß, um mich herum waren auch lauter Unternehmermenschen, also von daher eigentlich besser heute.
Ja, weil mit der richtigen Unterstützung klappt das halt. Und dieses Thema, was du da angesprochen hast, er wusste, er kann es alleine nicht schaffen, also dieses statt einsam, lieber gemeinsam, ne, mit der richtigen Unterstützung durch die richtigen Partner, wie du gesagt hast, aus unserem Netzwerk. Ich muss halt nicht alles selber können, weil natürlich, vorher soll ich die Erfahrung haben, zur Bank zu gehen. Ich habe ja noch nie ein Bankgespräch geführt, wenn ich noch nicht gegründet habe. Das ist ja wie mit so vielen Themen beim Thema Gründen. Ich mache es halt das erste Mal. Deshalb suche ich mir Leute, die das können. Genauso wie ich mir auch einen Steuerberater für meinen Jahresabschluss suche und das nicht selber mache. Genauso suche ich mir einen Bankberater für meine Gründung. Denn wenn es jetzt zum Bankgespräch geht, und das ist ganz wichtig, weil es gibt viele Berater, das können wir, glaube ich, jetzt auch nochmal erwähnen, viele Berater, die dir einen Businessplan schreiben und dann sollst du alleine losgehen, das hilft nicht viel. Von daher bei der Beraterwahl darauf achten, gehst du mit mir zur Bank, hast du da Erfahrung, kennst du die Ansprechpartner, bereitest du mich auf das Bankgespräch vor, trainieren wir das mal im Vorfeld, um dann auch wirklich auf der sicheren Seite zu sein, dass der Gründer da, dass ich als Gründer dort nicht schwimme.
Also ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Berater sollte quasi seinen Klienten, Mandanten, wie auch immer wir es nennen wollen, seinen Gründer, letztendlich ja befähigen, diesen Businessplan zu schreiben. Ich bin ein großer Verfechter von Businessplan. Ich weiß, heutzutage will das keiner mehr haben, aber es geht auch um Selbstreflexion, um sich richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen, seine eigene Geschäftsidee zu hinterfragen. Und vor allen Dingen kannst du den Businessplan durch die Gegend schicken und sagen, sag mal, lies mal durch, was hast du eine Meinung? Da schreib mal was dran. Das finde ich eigentlich ein gutes Instrument, aber okay, jeder, der sich die Arbeit nicht machen will, kann ich verstehen, weil die im ersten Moment nichts bringt. Also nicht offensichtlich nichts bringt, aber ich bin da ein Freund von, ja. Nee, und wie gesagt, die Optionen, die man heutzutage hat, gab es damals nicht. Also 2026 ist so ein gutes Jahr.
Trotz aller Unkenrufe. Dann lass uns mal hier an die Wand schauen. Ich bin schlecht im Marketing und Vertrieb. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Vertrieb, was ich halt vermeiden sollte, in Schönheit zu sterben. Weil ich kann ein schönes Produkt haben, ich kann eine schöne Website haben, aber wenn ich es nicht verkaufen kann, habe ich ein Problem.
Ja, René, ich glaube, als Vertriebler wird niemand geboren. Aber als Unternehmer, egal was du machst, musst du kommunizieren. Und da geht es nicht darum, irgendwie Hochglanzbroschüre oder reißerische Sprüche oder irgendwelche Techniken zu erlernen, sondern geht es darum, zu erzählen, was man kann, zu zeigen, wer man ist und natürlich auch den anderen zuhören, was er braucht. Und das ist, glaube ich, auch das, was jeder Unternehmer, und ich glaube, ich weiß es, dass jeder Unternehmer am Ende kommunizieren muss. Und nicht schön und nicht glatt, sondern er muss definitiv rausgehen und sprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was der Grundgedanke ist, wenn jemand das als Struggle, als Hürde sieht, sich selbstständig zu machen, kann er normal mal üben. Ne? Er kann einfach auch mal Menschen von seiner Geschäftsidee erzählen. Und in dem Moment, wo er das schon tut, ist er eigentlich schon ein Vertriebler. Muss man nicht random in einer Bar, an einem Tresen, fremden Menschen, obwohl die hören gerne zu, insbesondere wenn sie einsam sind. Aber ich denke mal so im Großen und Ganzen, wenn man anfängt im Umfeld, im Umkreis, das übt, und dann ist das auch nichts, was ein echtes Hindernis ist. Ich meine, das habe ich schon öfters gesagt, dass das im Prinzip das Unternehmersein ja ein Rollenspiel ist, wie Soziologen ja sagen, dass wir alle auch im Leben an sich viele Rollen ausfüllen. Hast du als Unternehmer eben das Glück, wie ich finde, ganz, ganz viele Dinge zu bewerkstelligen. Und es gibt Dinge, die machst du nicht so gerne. Es gibt Dinge, die kannst du auch gar nicht gut. Es gibt halt Dinge, die liegen dir mehr. Aber du musst alle mal mit allen in Berührung kommen. Das kannst du gar keine Leute einstellen. Du kannst ja gar nicht wissen, ist das jemand, der besser ist als ich, der das viel besser regeln kann als ich. das kannst du gar nicht einschätzen, wenn du direkt sagst, ich vermeide das, ich mache Vermeidungsstrategie oder Vogelstrauß. Bei Sales stecke ich den Kopf in den Sand. Aber du musst ja auch wissen, wie ist dein Produkt? Du musst es ja abklatschen.
Aber Helge, wovor ja die meisten Angst haben, ist das Nein. So, weil Nein ist erstmal eine Ablehnung. Das kann ich auch völlig verstehen. Wenn jemand sagt, nein, ich habe kein Interesse. Vielen Dank, du hast gehofft, du machst jetzt einen Verkauf. Endlich kommt Umsatz rein. Es war schon der 5. Kontakt, den du heute angerufen hast. Was ist denn da dein Tipp bei diesem Nein?
Da gibt es ja tausende Bücher, wo man sich mit diesem Nein auseinandersetzen kann. Also für mich ist das jetzt nicht so das Thema. Dann muss ich mich fragen, habe ich die Ansprache richtig getätigt? Also habe ich gefragt, um was es geht? Habe ich mich vorbereitet entsprechend? Also ich denke, wenn ich die richtige Person anspreche oder die richtige Firma anspreche, die ich für mein Produkt, für meine Dienstleistung begeistern möchte, dann mache ich mir ja vorher Gedanken. Also ich gehe ja nicht random los und sage einem Vegetarier, ob er meine Wildwurst kaufen will. Das ist ja Quatsch. Ja, da will ich ein Nein kriegen. Und dann muss ich auch nicht beleidigt sein. Aber wenn ich natürlich weiß, da sind in einem Biergarten ein Haufen Fleischfresser und ich gehe mit meinem Bauchkasten voll Wildbratwurst dahin, dann habe ich wahrscheinlich lauter Ja's. So, ich muss mich vorbereiten. Ja, ich muss mir Gedanken machen und ich muss dann fragen oder abklopfen, wo ich helfen kann, wo ich einen Mehrwert biete, wo ich eine Lösung finde. Ich glaube dann, wenn du dann ein Nein kriegst, gut, dann kann man, ja, das muss man nicht akzeptieren. Also ich bin da ein bisschen hartnäckiger. Ich versuche dann natürlich rauszufinden, woran es liegt. Und meistens ist das regelbar dann. Also kann man das Nein auch wieder auffangen oder einfangen.
Wobei es bei vielen ja eher auch diese Angst vor dem Nein ist. Ich muss mir halt, glaube ich, ein Mindset geben. Ich frage jetzt einfach 100 Mal. Das hat man ja selbst bei den größten Start-up-Gründern. Ne? Die haben unglaublich häufig gepitcht, haben immer Nein bekommen und dann beim 80., beim 90. Mal dann haben sie halt das Ja bekommen. So. Und insofern, da einfach weiterzumachen, sie nicht abbringen zu lassen, auch mal zu fragen, okay, was ist der Grund? Weil ich kann aus jedem Nein auch was lernen, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Das sollte helfen. Ich kann mich erinnern, wir haben das allererste Produkt auch für Gründer.de war ja unsere Dienstleister- und Beraterbörse, wo wir dann auch angefangen haben, okay, jetzt auf der Website, ist, die Leute sind nicht alleine gekommen und haben sich eingetragen, wie damals unser Gedanke war. Wir haben eine Website, der Berater kommt, sieht, oder kann ich mich eintragen und das Sale ist passiert. Dann irgendwann hat jeder von uns Listen erstellt, Bundeslandslisten mit Gründercoaches, Anwälten, Steuerberatern und dann Telefonhörer in die Hand und hallo, wir haben hier so und so weiter. Und das war sicherlich nicht das Angenehmste, was man macht, aber es gehört halt dazu. Weißt, der Finanzplan sagt, okay, wir wollen hier Umsatz X schaffen, dann muss ich halt dann jetzt mal 10 Leute anrufen, von denen dann hoffentlich 3 oder 4 buchen.
Ja, die Quote musst du dir generell vorher überlegen. Der eine braucht 100 Anrufe, um ein Jahr zu kriegen. Aber wenn du das weißt, dann erwartest du ja deine 99. Jetzt könnte man natürlich hier mit Affirmationen und so kommen und sagen, oh, stell dir das bitte anders vor. Also tendenziell würde ich generell sagen, also Sales ist kein Tricksen oder kein Trick. Ja, ist immer ein Gespräch. So, ich gebe Dinge von mir preis und hoffe, dass ich mit jemandem irgendwie auch eine gemeinsame Schnittmenge finde. Und wie gesagt, ich mache mir ja vorher Gedanken, wen spreche ich an? Also ist das jemand, den ich jetzt hoffe, der jetzt in meine Zielgruppe, der mein Target passt quasi? Und dann ist es ja schon mal leichter. Ne? Und dann kann man ja immer noch, also ich habe jetzt auch viele Erfahrungen ja gesammelt in den letzten Jahren auch mit neuen Anbietern, die es vorher noch nicht gab, die interessant sind für unsere Zielgruppe. Und da sind viele auch noch nicht so weit, die haben das Geld nicht und so weiter. Da kann man dann auch später nochmal auf die zurückgreifen. Das muss man dann nicht persönlich nehmen. Und das ist hat die Erfahrung auch gezeigt, dass die da meist auch zurückkommen, ne? Wenn man das in Ruhe angeht und nicht mit der Brechstange. Und das ist ja so mein Hauptziel, ist ja gar nicht die Neuakquise, die Kaltakquise. Gab es mal so einen tollen Sales-Typen, Tim, weiß gar nicht, wie der, Tim Taxis, glaube ich, der hat so ein Buch geschrieben. Die Umsatzzahlen sind in Ordnung. Ich habe keine Angst vom Telefonieren, von daher passt das. Aber ich glaube, der Ansatz sollte sein, wenn das Geschäftsmodell es erlaubt, Kunden wirklich zu onboarden und zu versuchen zu halten mit Betreuung, mit Interaktion und schauen, dass beide Seiten happy werden und dass man dann auch eine langfristige Beziehung aufbaut. Das ist immer, es klingt anstrengend, ist auch irgendwie anstrengend, aber am Ende ist es einfacher, als jedes Jahr von vorne anzufangen, so wie ich früher die gelben Seiten dann durchtelefoniert habe in einer Tätigkeit, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, um Termine zu bekommen mit kleinen Unternehmern.
Und vielleicht sich das halt auch einfach nochmal vor Augen zu führen, ne? Weil das sagen ja im Prinzip alle, ich kann keinen Vertrieb oder ich tue mir das schwer. Und ich merke das immer auf Messen, wenn man da mal mit offenen Augen durchgeht. Viele stehen halt hinter ihrem Stand. So, und es ist super einfach, dort auf Leute zuzugehen und einen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber deinen Konkurrenten, die am nächsten Stand stehen, wenn du einfach vor deinen Stand gehst und einfach die Leute freundlich ansprichst, weil dann kommst du meistens mit denen ins Gespräch. Das ist der Punkt, den du gesagt hast. Vertrieb ist erstmal ein Gespräch, ist auch wichtig, aufmerksam machen, was zuzuhören. Und insofern das jetzt so rumzudrehen und zu sagen, okay, ich muss nur ein kleines bisschen mehr machen im Vertrieb und schon habe ich eigentlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber all den anderen, weil mit Vertrieb tun sich ja alle schwer. Und ich war einfach den ersten Schritt zu machen und dann wird es laufen.
Bei Thema Messen fällt mir gleich noch ein, das ist jetzt die Frage, welche Perspektive du einnimmst. Ne? Hast du da einen Stand, um zu verkaufen und Vertrieb zu machen oder gehst du da hin und schaust dir die Stände an, um eventuell Kunden zu akquirieren? Das ist auch eigentlich auch ein sehr guter Produkt- und Markencheck, den du da machen kannst. Also man kann mal ganz entspannt auf so eine Messe gehen, auch die Leute fragen, welche Probleme sie so haben mit ihrer Arbeit, mit ihrer Firma und mit ihrem Produkt. Und dann kann man fragen, welche Probleme zu lösen sind. Und dann hat man ja eigentlich schon ein Produkt. Ne?
Marktforschung, ja.
Genau, machst ein bisschen Marktforschung. Und ja, und so ist es auch, das übt. Und gleichzeitig kannst du auch deine Ideen challengen. Wenn du sagst, ist das etwas hier, was ich anbiete, was dir jetzt hilft, was dein Problem fixt? Wenn ich dann feststelle, ich habe mit fünf Ständen habe ich das erzählt und fünf Stände sagen, das ist kein Problem, dann habe ich wohl kein Produkt. Also das, glaube ich, ist ja eine schöne Plattform, auch für Leute, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Einfach mal so auf alle möglichen Fachmessen, die natürlich mit ihrer Idee, mit ihren Vorstellungen passen. Da kann man sicherlich eine Menge für sich an Erkenntnisse gewinnen und üben. Üben, mit Leuten zu sprechen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gehen wir noch auf das Thema Marketing ein. Da ist ja ein großes Thema Social Media. Ja. Werde ich jetzt Influencer? Baue ich eine Personal Brand auf? Wie siehst du das momentan?
Ja, ich habe mich da sehr lange vor gewehrt und mich darum gedrückt. Ich hatte zwar immer mal hier und da einen Account, aber ich war inaktiv. Aber da haben wir noch einen siebten Punkt, der quasi ein bisschen die Sache hier tangiert oder beziehungsweise darauf einzahlt. KI kann alles, steht auf dem Struggle-Zettel, dass man deshalb nicht gründen soll. Es ist anders geworden, da können wir gleich nochmal eingehen. Ich will nur mal in diesem Kontext deine Frage beantworten. Es, glaube ich, in der heutigen Zeit führt da kein Weg mehr dran vorbei, Gesicht zu zeigen. Also sich zu präsentieren, also sich als Marke auch und auch sich als Unternehmer und wirklich zu sagen, für was man steht und für was man antritt und für was man diese Firma an dieser Firma baut. Mhm. Ja. Weil das ist ja heutzutage, wir haben uns hinter dieser Website jetzt 16 Jahre fast verstecken können. Es lief super, die KI gräbt uns da ein bisschen Wasser ab. Das ist in Ordnung für uns noch, also wir können da sehr viel kompensieren. Wir haben auch viele neue Produkte, viele neue Ideen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist schon auch wichtig, dass Leute eine Assoziation haben zu Menschen und zu den Motivationen.
Menschen kaufen von Menschen.
Ja, so ist es. Also von daher, ja, aber die KI kann alles. Wollen wir das auch nochmal abhandeln? Wir sind ja schon lange jetzt im Marketing-Sales-Business eng geblieben.
Ja, das Gefühl kann natürlich überwältigend sein. Ne? Man schaut durch YouTube, man hört sich Podcasts an, man schaut über LinkedIn und man sieht, wie irgendwelche Agenten zusammengebaut werden, die irgendwas tun. Das ist sicherlich richtig, die tun irgendwas. Frage ist natürlich im Detail immer, was tun sie? Und wir haben ja auch mit der Maria eine KI-Mitarbeiterin, Expertin hier im Unternehmen. Und wenn ihr dann immer mal ganz genau reinschaut, dann kommt da immer nicht ganz so viel Sinnvolles raus. Also insofern muss man da auch aufpassen. Aber natürlich, sie schreibt jetzt super viel, die KI. Die Leute schauen aktiv dort nach Antworten, was natürlich dann auch für so Portale wie uns oder viele andere, die Content im Netz geschrieben haben, ein Problem ist, weil die Antwort dann eben direkt in den AI-Overviews oder bei ChatGPT steht. Es kommen verrückte Bilder raus. Fotografen haben Angst, dass sie in Zukunft keine Fotoshootings mehr machen müssen oder brauchen oder nicht mehr gebucht werden. Ganze Filme werden mit KI erstellt oder Sequenzen zumindest. Und trotzdem haben wir ja auch eine Filmreihe jetzt gemacht und besuchen echte Gründer. Also irgendwas bringt dieses Echte, dieser Menschheitsbezug halt schon.
Ja, also das würde ich jetzt nicht auf die KI schieben. Das hätte ich auch so gerne gemacht, schon auch vor ein paar Jahren. Blöd, dass man das jetzt erst umsetzt, diese Leute wirklich mal zu besuchen, mit denen man, also denen man helfen konnte, da auch wirklich mal die Hand zu schütteln. So, das ist auch ein tolles Gefühl. Das macht auch Spaß. Ich mache das sehr gerne. Und wir haben ja schon ein bisschen was abgedreht. Ich hoffe, dass es Anklang findet, dass wir noch eine Schlagzahl zulegen können. Am Ende, wie soll ich sagen, mit der KI, ja, die ist, wie bei jeder neuen Entwicklung, gibt es Gewinner und Verlierer. Ja, als die Eisenbahn erfunden wurde, haben sich natürlich doch die ein oder anderen Hufschmiede sich Gedanken gemacht über ihre Zukunft. Da konnte man ein Lokomotivführer werden, ja, oder irgendwas anderes, Schaffner. Und so ist es jetzt auch. Ne? Es trifft jetzt aber diesmal vielleicht Leute, die nicht so schnell damit gerechnet haben. Also wir gehen von juristischen Themen oder auch medizinischen Bereich oder auch im Versicherungsbereich. Also allein Schadensmeldungen, ne? Das ist heutzutage mit der KI gescheckt. Ist das alles so richtig? Stimmen da die Preisangaben? Also gibt es ganz viele Beispiele. Aber genau andersrum halt auch. Ich meine, mit einer KI kann man kein Bier trinken gehen. Und am Ende, klar, erzählt mir die KI, wie ich mein Klo reparieren kann. Aber wenn ich davor stehe und das rieche, vielleicht bin ich nicht so sicher, ob ich das machen möchte. Und dann ist ja immer noch der komparative Kosten Vorteil, den du ja hast im Prinzip. Also am Ende, wenn ich sage, was mein Stundensatz ist und ich jetzt dann natürlich als Unerfahrener mindestens das Zehnfache an Zeit aufwende, um ein Klo zu reparieren, dann ist natürlich vielleicht die Arbeit besser beim echten Plumber, beim Klempner bestelle ich den, der ist in einer Stunde fertig, wo ich vielleicht 10 rumdoktern würde. Ich finde es unangenehm und in der Zeit, die ich spare, die 9 Stunden, habe ich wahrscheinlich mehr Geld verdient, als mich die Stunde Klempner kostet. Also das, denke ich, sollte man auch immer mit berücksichtigen. Es hat sehr, sehr viele Chancen, auch die KI. Und wenn wir dadurch, und ich meine, wir haben ja viele Hemmnisse, Bürokratie und so weiter, der Staat oder auch die ganzen Institutionen machen uns das ja nicht einfacher als Unternehmer. Aber wenn wir durch solche technische Innovationen produktiver werden, dann wird der Kuchen größer und dann gibt es auch mehr zu verteilen. Ja, da kann der Friseur mehr Geld verlangen, wenn wir produktiver sind. Da kann ich mein Bart fürs Doppelte stutzen lassen, wenn ich doppelt so schnell jetzt arbeite und doppelt so erfolgreich bin. Das als eines der Beispiele. Also von daher, ja, die KI kann vieles, aber nicht alles. Und klar, so strategische und emotionale Themen, glaubt, da ist die KI auch nicht so ein guter Redakteur. Wer weiß, wie sich das entwickelt, aber ich würde da auch die Kirche im Dorf lassen. Ich freue mich eher über die KI, als dass ich Angst vor ihr habe.
Ja, wir sprechen ja beim Gründen immer über das Thema Markteintrittsbarrieren und so weiter. Und das zum Beispiel auch beim Thema Programmieren. Ne? Wenn wir jetzt sehen, wie wir intern Rechner, Tools, interaktive Dinge entwickeln können. Es geht viel schneller als vorher mit den Programmierern. Heißt nicht, dass wir mit unserer Programmieragentur nichts mehr machen. Da haben wir noch genug andere Aufträge und Dinge, die wir umsetzen wollen. Also das, was wir jetzt mit den gleichen Ressourcen schaffen, ist halt mehr geworden. Und machen trotzdem weiterhin, also machen nicht weniger Geschäft mit uns. Ne? Wir haben einfach viele Dinge, die wir jetzt parallel umsetzen können, wo wir dann teilweise die Agentur nicht mehr brauchen. Also dann eher die komplexeren Dinge. Und die anderen Sachen machen wir einfach selber. Und das ist schon ein cooler Fortschritt, weil wir einfach viel mehr Mehrwert jetzt stiften können. Und gleichzeitig geht uns die Arbeit eben nicht aus, was halt viele befürchten, die KI nimmt uns die Arbeit weg. Aber ein Punkt, dieses Thema Vertrauen, ist halt, glaube ich, etwas, vertraue ich der Antwort, die ich da bekomme. Wir haben da alle schon die Erfahrung gemacht, bei einfachen Themen geht das, mag das sein. Man checkt aber dann doch nochmal, man fragt doch nochmal nach, bist du dir wirklich sicher? Und dann sagt sie dir, okay, du hast recht, ich bin mir doch nicht sicher. Und wir sehen das auch im Buchhaltungsbereich, in den steuerlichen Themen. Da sind einfach oft noch alte Zahlen drin, weil es ja auch logisch, sie hat ja diesen ganzen Kram, den es im Internet gibt, quasi inhaliert. Da sind auch oft Fehler in den Texten und so macht die KI dann eben auch Fehler. Und das ist halt dann schon ein Problem. Deshalb vertraust du und gerade beim Thema Gründen solltest du dann eben nicht für rechtliche Fragen, für steuerliche Fragen einfach die KI nutzen.
Ja, es ist ja auch ein Overload da. Ne? Also es sind einfach zu viel Informationen. Du weißt nicht mehr, was ist richtig und falsch, wo ist hinten und vorne und so weiter. Und von daher ist das ja auch letztendlich ein Grund gewesen, dass ich gesagt habe, okay, für Gründer als Seite mit, weiß nicht wie viel, 1000 Inhaltsseiten und die Klaviatur, also der ganze Lebenszyklus quasi, ja, das Unternehmen, was wird da abgebildet? Überall geben wir Tipps, Ratschläge und so weiter. Das ist etwas, das ist gut, das ist wichtig, das auch zu sortieren. Aber damit die Leute uns weiterhin vertrauen, wie sie es jetzt die letzten 15, 16 Jahre gemacht haben, müssen wir uns halt auch zeigen und sagen, okay, guckt hier, wir haben die Erfahrung, wir beschäftigen uns mit diesen Dingen Tag ein, Tag aus.
25/7. Das schließt im Prinzip super den Bogen zu unserem Thema, ne? Die 7 Gründe gegen das Gründen, die wir jetzt durchgegangen sind. Ich glaube, viele Dinge sind halt rational, die da gebracht werden. So, aber ich glaube, ein Thema, was halt dann trotzdem noch darunter liegt und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen noch viel eher abhält, ist halt auf dieser emotionalen Ebene. Und ich glaube, das brauchen wir auch nicht wegreden, sondern wir sollten uns überlegen, was gibt es halt für Lösungen, weil dieses Gefühl auch, okay, das ist was Neues, was da auf mich zukommt. Das ist was Unbekanntes, was auf mich zukommt. Das verursacht ja erstmal, weil die wenigsten Menschen in der Geschichte waren Entdecker, also die wenigsten waren Kolumbusse, die halt erstmal losgesegelt sind. Das verursacht erstmal eine gewisse Schockstarre. Und da hilft die KI dann eben nicht. Die nimmt dich ja nicht an die Hand, in den Arm, beziehungsweise gibt dir diese emotionale Stabilität, mal loszugehen. Und das ist das, was wir bei Für Gründer, glaube ich, jetzt mit dem Für Gründer Campus eben auch viel, viel besser machen können. Dieses nicht alleine unterwegs sein, gemeinsam gehen, um eben diese Gefühle, die man da hat, die halt rational vielleicht gar nicht erklärbar sind, aber diese Angst vor dem Ungewissen, diese Unsicherheit, dieses ich weiß nicht genau, was da kommt und soll ich mal jetzt in diese Richtung gehen, die wir da eigentlich wunderbar nehmen können, damit es dann auch wirklich keinen Grund mehr gibt, nicht zu gründen.
Ich würde das sogar nicht mehr nur auf diese fachliche Ebene bringen. Wir haben ja sehr viele Dozenten, auch wirklich Spezialisten, mit denen wir sehr lange zusammenarbeiten, die dort im Campus aktiv werden und wirklich Ansprechpartner auch sind. Nicht nur mit ihren Kursen, sondern auch mit ihren Namen, mit One-on-Ones und so weiter. Sehe ich es aber trotzdem auch als Community-Building, dass ich Gleichgesinnte treffe. Oft ist ja das größte Gründerhemmnis das Umfeld. Ja, oh Gott, warum machst du das? Junge Mädchen, werde lieber Ärztin oder Anwältin oder sonst noch was jetzt selbstständig machen. Wo soll das hinführen, das Risiko? Und das sind diese Bedenkenträger, die von außen kommen. Ich sag mal so, wenn du dann aus deinem Herzen eine Mördergrube machst und vielleicht auch dadurch Beklemmung hast und das nicht austauschst und nicht siehst, dass du nicht alleine bist, dass andere ja das gleiche Problem haben, dass sie es auch so hören und dass sie es trotzdem machen. Da gibt es vielleicht den einen, der geht ein bisschen schneller nach vorne, der zieht dich dann mit oder so. Deswegen ist es wichtig, da auch Kontakt mit Gleichgesinnten zu haben.
Weißt du, was die Frage ist, die mir mein Vater selbst nach diesen 16 Jahren quasi immer noch stellt?
Nee.
Und wie geht's der Firma? Läuft's noch oder musst du bald stempeln gehen?
Was macht deine Ehe? Fragst du dann sicherlich zurück.
So, also nach 16 Jahren, also dieses Thema, wenn du halt keine Unternehmer in der Familie hast, was die meisten nicht haben, ne, da ist so viel Skepsis, Zweifel und dieses Thema, lieber sicherer Job und so weiter. Es ist unglaublich, wie stark das drin ist, selbst oder obwohl man schon so lange unterwegs ist und dann eigentlich das Gegenteil gezeigt hat.
Also ich muss gerade lachen, weil mir gerade was Privates einfällt, was ich eigentlich gar nicht preisgeben will, aber ich habe so eine ähnliche Geschichte. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, ich mache das jetzt einfach, scheiß drauf. Als ich meine erste Firma quasi teilaufgelöst habe, da hatte ich eine etwas größere Zahlung und da habe ich meiner Mutter ganz stolz den Kontoauszug gezeigt und die hat dann gesagt, gib den Leuten das Geld zurück. Hast du den weggenommen hast? Ich sage, bitte was? Ja, meine Mutter hat nie verstanden, was ich selbstständig mache. Auch das jetzt. Ne? Deswegen hatte ich ja damals mal gesagt, lass mal eine Zeitung aus für Gründer machen, so ein Magazin, damit meine Mutter, wenn sie mit ihrer Schwimmgruppe am Bahnhof steht, sagt, guck mal, das macht mein Sohn. Ja, also mit diesem Internet, das ist natürlich weit weg für sie. Ja. Aber da hat sie tatsächlich so reagiert. Ne? Da ist natürlich auch ein bisschen Trauer drin, für meine Seite so, weil ich hätte natürlich, wollte ich auch gefeiert werden. Das hat nicht so ganz geklappt.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also dieses Thema Anerkennung und Wertschätzung.
Ja.
Und im Prinzip Dopamin spielt eine wichtige Rolle, dass wir uns immer weiter durchbeißen und Erfolge feiern, aber dass uns das auch Selbstständige, also jetzt nicht wir beide, sondern das Selbstständige an sich von ihrem Umfeld anerkannt werden, dass gesagt wird, Mensch, toll, was du da machst und nicht sofort, oh Gott, geht's denn noch? Und dieses Jahr wird es auch noch laufen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das kann eben in dem FG Campus eine wichtige Rolle spielen, dass man sieht, man ist nicht allein. Es gibt ganz viele, die auch mit den gleichen Themen unterwegs sind, dass man sich austauschen kann und dass wir es so vielleicht schaffen, dieses Thema Unternehmertum auch wieder ein Stück stärker in die Gesellschaft zu bringen, dort zu sensibilisieren, was eigentlich Unternehmer, und da sprechen wir nicht über die großen Startup-Gründer, sondern einfach Selbstständige, ne, die ein Restaurant aufmachen, ein Geschäft, tolle Services anbieten, was die eigentlich Tag für Tag leisten.
Nee, ganz klar. Also wie gesagt, es geht ja auch um diese Interaktion und für mich, meine, das könnte jetzt ins Philosophische abgleiten, ja, ist natürlich für jeden Menschen wichtig, Anerkennung gebraucht zu werden. Ja, das ist quasi das, was uns wahrscheinlich auch von der Tierwelt unterscheidet, ist, dass wir das Bedürfnis haben, das Intrinsische gebraucht zu werden und dass wir uns Geschichten erzählen können. Da ist die Tierwelt auch ein bisschen außen vor. Und so kannst du natürlich auch deine Geschäftsidee erzählen und kannst reflektieren, kriegst vielleicht Impulse. Und das ist ja nicht nur für Gründer, soll der Campus sein. Der soll ja auch etwas sein für den schon Bestandsunternehmer, der vielleicht struggelt mit der einen oder anderen Sache und da Unterstützung braucht und sagt, okay, ich schließe mich denen an, dem Campus, dem Club, whatever, ja, also name it. So, aber Hauptsache, ich habe ein Umfeld, wo es Top-Angebote gibt, wo ich Fragen, Antworten auf meine Fragen finde, wo ich Gleichgesinnte finde, wo es eine Interaktion, wo es Interaktion gibt und viele, viele Dinge mehr. Ja. Aber gut, wir launchen ja bald, dann können die Leute ja gucken, was da los ist.
Kommen wir nochmal auf das Thema Struggle, was du gerade gesagt hast, oder dass Selbstständige natürlich irgendwann auch das Gefühl haben, geht es jetzt gerade in die richtige Richtung oder ist ein Problem. Wenn wir 15 Jahre jetzt zurückgucken auf Gründer.de, können wir, glaube ich, auch eine Headline geben und die ist halt Wandel. Ne? Es verändert sich, das Marktumfeld verändert sich, es kommen neue Herausforderungen hinzu und wenn wir unseren Businessplan, den wir ja damals fleißig geschrieben haben, anschauen, dann sind halt viele Dinge dann einfach anders geworden. Aber ich glaube, das ist auch das Spannende am Ende des Tages.
Ja, aber das Ziel hat sich nie geändert. Ja, wir hatten damals schon, also aus verschiedenen Gründen, die Idee, uns um das Thema Unternehmertum zu kümmern, Gründern zu helfen, einfacher, schneller und besser zu gründen. Das war damals schon unser Slogan, unsere Idee. Und das Wie hat sich einfach nur verändert. Es waren viele, viele Sachen. Also die Einnahmequellen haben sich permanent geändert. Also ich kann mich erinnern, als wir anfingen, gab es so Bannerwerbung links und rechts. Da gab es DKP-Preise von über 100 Euro. Also 1000 Views hat man da richtig Geld bekommen. Das ging dann unter 10 runter. Also genauso mit allen, fast allen Sachen. Ne? Also es hat tatsächlich sich komplett bewegt. Wir hatten viele Krisen. Ja, wie beim Segeln halt. Ne? Das Ziel haben wir im Auge. Der Wind dreht sich. Ja, da müssen wir die Segel anders setzen. Und manchmal muss man halt die Rettungsweste anziehen und sich anketten am Boot. Und manchmal ist halt auch Sonnencreme angesagt für die Glatze. Also ich meine, es gehört halt dazu, aber das ist ja generell im Leben so. Ne? Und die anderen suchen sich ja woanders ihre Challenges oder ihre Probleme. Ich glaube, der Mensch sucht ja auch nach Problemen.
Aber eben auch das etwas, was wir für Gründer Campus aufgreifen, wo wir ja, gemeinsam schauen, was kann man tun, wie kann man sich verändern, wie kann man besser werden. Insofern aber jetzt nochmal dein Fazit. Also 2026, gründen, ja oder nein und warum?
Also, ich würde jederzeit wieder gründen, auch 2026, würde das komplett loslösen von allen Rahmenbedingungen. Ich würde, das Einzige, was ich ändern würde, ich würde mich gleich zeigen draußen und mehr hausieren gehen und ich würde mir ein stärkeres Netzwerk aufbauen und würde nicht, gut, wir haben ja auch nicht alleine gegründet, ich hatte aber auch schon mal alleine Gründung, aber ich würde zumindest das Netzwerken im Vordergrund stellen und das habe ich bei uns damals auch nicht getan. Also da hätte ich auch noch mehr mich in diese Richtung bewegen müssen. Ist jetzt nicht schlimm, ist passiert. Das bis zum letzten Atemzug muss das weitergehen. Ne? Also, und wie gesagt, ich kann in den Spiegel gucken, auch heute schon, und sagen, wenn es gleich zu Ende ist, bis hierhin war es geil und das soll so bleiben. Und das hat im Prinzip damit zu tun, dass ich glaube, dass die Quelle von Glück, Selbstüberwindung und Anstrengung ist. Ne? Aber das ist meine Erkenntnis aus den letzten Halbjahrhundert über schon. Aber ja. Weit über.
Thema Endlichkeit kam ja in verschiedenen Mette jetzt hier. Insofern, da war auch nochmal mein Appell für das Thema, oder man wird ja auch mal gefragt, würdest du es nochmal machen und so weiter. Die Frage ist eigentlich relativ müßig, weil man kann A nicht zurück und so weiter, sondern aber was man sich überlegen kann, ist halt die Zeit, die man hat, die kann ich halt nur einmal verbringen. So, und da kann ich mir überlegen, verbringe ich das in einem Job, der vielleicht okay ist, im schlimmsten Fall aber mir eigentlich nicht gefällt, wo ich immer schon darauf warte, dass Feierabend ist, damit ich irgendwas anderes machen kann. Mir aber da bewusst zu machen, wie viel Zeit ich dort eigentlich verliere und Zeit, die mir keiner zurückgibt. Oder verbringe ich meine Zeit mit etwas, was ich wirklich mag, wo ich hinterstehe, wofür ich brenne, was ich umsetzen möchte, woraus ich Glück ziehe, damit ich eben nicht sage, oh Gott, hoffentlich ist der Tag bald rum, damit ich abends irgendwie das und das machen kann. Also insofern sich zu überlegen, wofür möchte ich meine Zeit einsetzen, wie möchte ich die verbringen. Und ich glaube, da kann Gründen, sich selbstständig zu machen, eine Idee umzusetzen, super Weg sein. Und es ist auch egal, 2010, 2015, 2020, selbst zur Corona-Zeit, haben am Ende des Tages viele Leute gegründet, haben was ganz Neues aufgebaut, weil sich auch da die Rahmenbedingungen geändert haben, sind erfolgreich geworden. Und das Gleiche gilt jetzt für KI und so weiter, 2026. Auch da ist es möglich und sinnvoll auf jeden Fall. Und am einfachsten ist es beim Fürgründer Campus.
So ist es. Jedem Schicksal wohnt eine Chance inne. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, das mit einer vernünftigen Rahmung zu machen, mit dem Campus, sicherlich eine coole Sache. Also mal sehen, wo die Reise hinführt. Wir treten die jetzt an.
Helge, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Nee, ja, war sehr schön, hat Spaß gemacht und ja, vielleicht
wir schauen wir nochmal,
ja auch,
ne, uns das hinführt, genau.
Dann wird das vielleicht noch besser.
Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt arbeiten.
Sehr gemein, ich endlich an Laptop, ich werde E-Mails beantworten.
So, das waren 7 Argumente, nicht zu gründen. Und es gibt bestimmt noch 1000 andere. Aber es ist eigentlich egal. Weil wenn es einen Grund gibt, loszulegen, dann ist dieser Grund entscheidend. Und dieser Grund bist ja oft einfach du. Deine Idee, dein Traum. Also mach was draus. Und du musst diesen Weg ja gar nicht alleine gehen. Geh ihn gemeinsam auf dem Fürgründer Campus. Triff viele Experten, viele andere Gründer und Gründerinnen und Selbstständige, die sich auch auf dieser Reise befinden. Und ganz wichtig, Gründen ist kein Sprint, Gründen ist ein Marathon. Und falls dir jetzt doch noch irgendein Grund einfällt, nicht zu gründen, schreib uns diesen Grund einfach in die Kommentare. Wir schauen uns das mal ganz genau an und antworten. Und dann gucken wir, ob es wirklich ein Grund ist. Ansonsten sehen wir uns im Fürgründer Campus. Bis dann.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.